Ein herzliches Hallo, hier beim Querfunk-Gruppenradio, Frequenz 104,8. Mein Name ist Timo, gerne nenne ich mich auch bei meinem Künstlernamen, der wäre dann der Fallen Revenge Angel, also zu Deutsch der gefallene Racheengel. Und ich produziere Techno. Das, was ihr gerade zur Einleitung dieser Sendung gehört habt, diese 2,5 Minuten orchestrale oder instrumentale Musik, stammt aus meinem Album, das noch released wird im Laufe dieses Jahres. Und damit wollte ich euch einen kleinen Einblick geben in die Musik, die ich so mache. Wobei das wirklich nur auch das Einleitungsstück für das Techno-Album eben sein wird. Wenn es dann zu den richtigen Tracks geht, wird auf jeden Fall mehr Beat dahinter sein. Nun kurz etwas zu mir und dann werde ich auch schon gleich anschließend genauer aufzeigen, was euch in dieser einstündigen Sendung erwarten wird. Aktuell bin ich Student an der Hochschule für Musik Karlsruhe im Fach Musikwissenschaft und Musikinformatik. Habe soeben meine Bachelorarbeit so gut wie fertig geschrieben und werde aber noch zwecks weiterer erforderlicher Aufgaben ab nächstem Monat, also ab Anfang Oktober, ein letztes Semester in diesem Studiengang weiter studieren, bis es dann zu entscheidenden Fragen hinsichtlich der Arbeitsperspektiven und so weiter kommen wird. Neben dem Studium und weiteren Aktivitäten bin ich auch, und da kommen wir schon zum eigentlichen thematischen Kern dieser Sendungsidee, ein motivierter Produzent, genauer ein Musikproduzent und hauptsächlich eben beim Produzieren im Bereich des Minimal und des Melodic Techno zu Hause. Produzieren, und dazu gehören das Arrangieren, Sounddesign, Mixing und in gewisser Weise auch das Mastering, habe ich um die Zeit meines Abiturs begonnen. Damals noch mit der kostenlosen DAW, also der Digital Audio Workstation, eben dem Musikprogramm, das ich zum Produzieren benutze, dem kostenlosen Musikprogramm LMMS. Das steht für Linux Multimedia System. Dieses Programm habe ich eben anfänglich für die ersten Monate genutzt. Und dann hat sich eben alles über die Jahre so entwickelt. Ich produzierte sehr viel im eigenen Homestudio, das nach und nach seine Ausstattung bekommen durfte, machte ein Praktikum im Tonstudio und nahm zusätzlich noch Unterrichtsstunden im Mixing. Also dem Abmischen von Musik. Da nun bezüglich des Studiums ein baldiges Ende naht oder auch droht und ich neben wissenschaftlicher Forschungsarbeit und anderen Hochschulperspektiven mit meiner Technomusik ein zweites, unter anderem auch finanzielles Standbein aufzubauen versuche, kam es, dass ich mich innerhalb der letzten Wochen vermehrt und manchmal auch schon halb besessen der Vermarktung bzw. Promotion meiner Musik widmete. Was schließlich auch dazu führte, dass ich nun hier auf diesem Querfunkstuhl sitze und ein paar einleitende Zeilen das Mikrofon vor mir spreche. Nach diesen ersten Worten möchte ich nun gerne den Track einspielen lassen, mit dem ich meine Karriere, falls man das jetzt schon so bezeichnen kann, auf Spotify, YouTube und Co. am 23. August diesen Jahres gestartet habe. Er trägt den Titel Rush. Viel Freude beim Zuhören. So, da melde ich mich wieder zurück, hier beim Querfunkgruppenradio, Frequenz 104,8. Ich hoffe, dieser erste Einblick in mein Repertoire hat den meisten Hörern gefallen. Zu dieser Sendung muss ich noch sagen, dass die grundlegende Intention, diese zu gestalten und auch der Grund, warum ich mich an einen der Hauptakteure hier bei Querfunk gewandt hatte, der ist, dass am 22. September, also schon in wenigen Tagen, der nächste Release von mir und meiner Musik ansteht. Dieser ist die Gemstone EP mit seinen 3 Tracks Amethyst, Jade sowie Onyx. Und da dachte ich, ein bisschen Werbung in einer Radiosendung könnte dabei bestimmt nicht schaden. Um den weiteren Verlauf der Sendung kurz zu umreißen. Ich werde immer mal wieder einen Track von mir laufen lassen. Der nächste stammt von meiner zuletzt veröffentlichten EP Dark Fairy Tale. Zwischen der Musik werde ich dann noch kurz etwas Persönliches zu meiner Musik und dem Entstehungshintergrund sagen. Allerdings habe ich mir auch überlegt, thematisch noch ein bisschen in die historische Richtung des Techno-Genres zu wandern und ein paar geschichtliche Fakten aufzuzeigen. Wenn dann noch Zeit bleibt, werde ich auch noch ein bisschen über die aktuellen Entwicklungen bezüglich der künstlichen Intelligenz und ihren Tätigkeiten im musikalischen und im musikalischen Kompositionsprozess zu sprechen kommen. So, um jetzt aber vor dem nächsten musikalischen Einspieler etwas Geschichtsunterricht in Sachen Techno fortzuführen, beginne ich einfach mal mit den historischen Anfängen und dem Herausbilden der Technokultur. Laut MGG, also der bekannten Online-Enzyklopädie Musik in Geschichte und Gegenwart, die ich als angehender Musikwissenschaftler auch immer mal gerne als Rechercheliteratur verwende, bezeichnet der Begriff Techno, ich zitiere, eine auf Tanz, Körper und Klang orientierte hedonistische Jugendkultur samt der dazugehörigen Musik, die sich Mitte der 1980er Jahre zu formieren begann. Zitat Ende. Zwei wichtige und prägende Gebiete, wo sich die Wurzeln des heutigen Techno entwickeln konnten und wo auch in vielerlei Hinsicht Parallelen zwischen beiden Orten existierten, waren Berlin und Detroit. Auch namentlich schlägt sich dies nieder, hier im sogenannten Detroit-Techno, eines der ersten Ausrichtungen des Techno-Genres. Betrachtet man die Jahreszahlen, so gehen die aktiven Anfänge auf die mittleren 1980er Jahre zurück. Einige Jahre später, gegen Ende des Jahrzehnts, wird Techno auch in Deutschland populärer. Prägende deutsche Städte sind beispielsweise Berlin und Frankfurt als Hochburgen des Techno. Weitere Stilrichtungen der elektronischen Tanzmusik, die die Vorgänger des späteren Techno darstellen, sind die House Music oder der Tech House. Zu den Anfängen des sich langsam entwickelnden Kultgenres sei noch der Einfluss der Künstler Joan Atkins und der sich 3070 nennende Richard Davis erwähnt, die entscheidend bei den Anfängen des Techno mitwirkten. Bei ihrer Musik knüpften sie einen durch Synthesizer und Vocoder geprägten Elektrofunk von Afrika Mambaataa und Co. an, der im Umfeld des Hip-Hop entstanden war. Mit zusätzlichem Mitwirken der Clubgänger Derek May sowie Kevin Sanderson transformierten sie die Elektrofunk-Produktionen durch technische Verfremdungen in eine Science-Fiction-Version ihrer selbst, für die der von dem Zukunftsforscher Alvin Toffler in seinem einflussreichen Buch The Third Wave geprägte Begriff Techno wie geschaffen schien. Mechanisch und roboterhaft fügten sich auf ihren Platten sequenzgenerierte Klangmuster aneinander, unter denen die knalligen Rhythmen der Drumcomputer donnerten. Vocoder-Stimmen und die Basslines des Analog-Synthesizers verhalfen dem Elektrosound aus Detroit zu einer futuristischen klanglichen Erscheinung. Techno entwickelte sich als Diskothekenkult, und das gemeinsame Tanzen in Clubs und Raves festigte ein Selbstverständnis der Technokultur, das sich als soziale Gruppierung verstand, wo individuelle Freiheit und die Akzeptanz bzw. das Befürworten von verschiedensten Lebensstilen, Personengruppen und teils auch stigmatisierten Menschen eine große Rolle spielte. So waren in dieser Szene prinzipiell alle willkommen, die Gefallen am Tanzen zur Technomusik fanden und dabei Stigmatisierung oder Diskriminierung die rote Karte zeigen. Prominente Beispiele hierfür sind die herzliche Aufnahme von beispielsweise homosexuellen bzw. transsexuellen Personen und der offene Umgang mit Drogen. Alles Dinge, was für die damalige Zeit nicht selbstverständlich war. So, nach diesem kleinen geschichtlichen Exkurs geht es erstmal weiter mit einem weiteren Techno-Track, enthalten in meiner Dark Fairy Tale EP, die Anfang diesen Monats veröffentlicht wurde. Der Track trägt den Titel Psycholunatic und ist bisweilen mein Favorit der EP. Viel Spaß dabei! Da bin ich wieder. Timo, beziehungsweise der Fallen Revenge Angel, hier beim Querfunk-Gruppenradio auf der Frequenz 104,8. Und an dieser Stelle der Sendung würde ich mal sagen, weiter geht's mit dem kleinen Geschichtsunterricht über das Genre Techno. Diesen Überblick werde ich jetzt noch in diesem Abschnitt zu Ende führen, wobei sich daran dann noch zwei Tracks aus meiner kommenden EP Gemstone anfügen. Nochmal zur Erinnerung, diese neue EP wird am 22. September, also in wenigen Tagen, schon auf Spotify und Co. erhältlich sein. Wenn euch die Musik gefällt, dann auch unbedingt dort reinhören oder auch gerne bei meinem Instagram-Account FallenRevengeAngel vorbeischauen. So, jetzt zur Techno-Geschichte. Zu den Anfängen, also die 1980er Jahre, möchte ich an dieser Stelle die Veranstaltungsreihe der Berliner Love Parade nicht unerwähnt lassen. Ins Leben gerufen wurde sie von der Berliner Techno-DJ-Ikone Dr. Motte, was anfangs im Jahre 1989 noch mit etwa 150 Teilnehmenden begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer etablierten und angesagten Veranstaltungsreihe, die zwei Jahre nach der Gründung im Jahre 1991 bereits ca. 6.000 Menschen zu aktiven Followern machte. Generell waren die 1990er Jahre für den Techno eine Zeit des Umschwungs und der eigenen Neuerfindung. Die bestehende Clublandschaft veränderte sich genauso wie die stilistische Ausprägung des Techno-Begriffs, beziehungsweise was man darunter verstand. Etliche neue Subgenres entstanden und ebenso waren Schwerpunktverlagerungen innerhalb des Techno-Kerns beobachtbar. Beispielsweise kam es zur Etablierung des Minimal-Techno, der sich deutlich von seinem historischen Vorgängerstil unterschied und die Techno-Szene gewissermaßen spaltete. Heutzutage ist der Underground-Flair zwar in gewissen Bereichen geblieben, allerdings versteht sich auch ein großer Teil der Musik, der in diesen Tagen mit dem Techno-Begriff in Zusammenhang steht, auch als eine Musik, die sich dem Mainstream verpflichtet und nicht mehr den Beat der Exklusivität zu spielen scheint. Die bekanntesten Techno-Producer schaffen es mit Radio-Edits sogar in die obersten Chartpositionen, wie beispielsweise Robin Schulz oder Alle Farben. Ein letzter Kommentar für diesen historischen Einblick wäre die Erwähnung, dass es der Berliner Techno tatsächlich geschafft hat, erst kürzlich als immaterielles Weltkulturerbe gekürt zu werden. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth begründet diese Entscheidung mit den Worten, ich zitiere, die Berliner Technokultur steht seit vielen Jahren für Werte wie Vielfalt, Respekt und Weltoffenheit. Zitat Ende. Und auch wenn sich die Bedeutung des Genrebegriffs und die Identität der Techno-Szene über die Jahrzehnte einem permanenten Wandel unterzogen hat, so möchte ich in diesem Falle der Ministerin zustimmen und ihre begründenden Worte als damals und heute zeitgemäße Aussage befürworten. Also, mit diesem geschichtlichen Überblick möchte ich meinen Wortbeitrag hier in dieser Sendung erstmal belassen und spiele nun für andere Gedanken noch einen weiteren Track von mir. Dieses Mal wird es etwas spannender, da folgender Tag nun noch nicht released ist. Wie schon erwähnt, wird dies erst am 22.09. der Fall sein. An dieser Stelle sei zu sagen, unbedingt schon mal im Kalender vormerken, bitte. Betitelt habe ich ihn mit dem Edelsteinnamen Jade oder Jade, entsprechend dem EP-Namen Gemstone, also Edelstein. Nachdem ich über die letzten Jahre immer mal wieder Feinschliffe an dem Track durchgeführt habe, Begleitelemente hinzu und wieder weggenommen hatte und auch bezüglich des Lead-Synthesizers immer mal wieder Veränderungen vornahm, habe ich mit meinem mittelstarken Perfektionismus es nun endlich geschafft, Abschied von der Möglichkeit der permanenten Bearbeitung und Verbesserung zu nehmen und ihn schlussendlich der Welt, also mitunter auch euch, hier das erste Mal öffentlich vorzustellen. Habt viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Oh, So, hallo, zurück beim Querfunk-Gruppenradio bei der Frequenz 104,8. Und ja, ich bin es immer noch, Timo, beziehungsweise der Form Range Angel. Und ja, ich kann nur sagen, bisher hat es Spaß gemacht, diese Sendung zu machen. Und ich hoffe auch, dass meine Wortbeiträge und auch die Musik gut ankam bei euch, dass es euch bisher gefallen hat. Wir sind nun schon über der Halbzeit dieser Sendung. Wir sind schon bei circa 40 Minuten und mit dem historischen Einblick in das Genre Techno bin ich jetzt auch fertig, soweit. Deswegen habe ich mir für das letzte Drittel dieser Sendung überlegt, dass ich jetzt hier noch einen Wortbeitrag gestalten werde. Und zwar geht es hier jetzt um einen etwas anderen Themenbereich. Und zwar um die künstliche Intelligenz, aktuelle Entwicklungen, beziehungsweise von der Thematik her die künstliche Intelligenz, also die KI in der musikalischen Kompositionspraxis. Also eine etwas kritischere Auseinandersetzung mit dem Thema KI und ihrer Tätigkeit beim Komponieren, beim Selbstproduzieren und auch beim Inspiration geben für echte Menschen. Für dieses Thema habe ich schon vor einigen Monaten ein kurzes Essay, eine kurze wissenschaftliche Arbeit geschrieben, ein paar Seiten. Und würde jetzt einfach zwei, drei Seiten daraus noch vorlesen und daran anschließend dann noch zwei Tracks laufen lassen von mir, also dann in Folge zwei Tracks am Stück nach diesem letzten Wortbeitrag, also diesem Vorlesen von dem kurzen wissenschaftlichen Text darüber, über die KI. Und genau, also nach dem Wortbeitrag, den zwei Tracks, wobei der erste Track, der noch zu hören sein wird, dann eben auch der Gemstone-EP entspringt. Und zwar geht es um den Track Onyx. Und der letzte Track dann, mit dem ich die Sendung abschließen werde, ist ein Track, den ich in einem zukünftigen Album vorhabe zu veröffentlichen. Also, die zwei Tracks dann zum Abschluss, jetzt aber erst noch ein bisschen wortreiches Thema, eben zur künstlichen Intelligenz in der musikalischen Kompositionspraxis. Ich fange einfach mal an zu lesen. In heutiger Zeit gibt es wenige Themengebiete, die Gefühle und Überlegungen über mögliche, unter anderem utopische bzw. dystopische Zukunftsszenarien der Menschheit in dem Maße produzieren, wie die technische Disziplin der künstlichen Intelligenz und ihre Fortschritte in der Forschung. Die Gedanken, die ich hier über die KI schriftlich zum Ausdruck bringe, sind wahrheitsfähig. Sie stellen eine Sichtweise dar, wie ich meine, die Wirklichkeit in diesem Themenfeld erkannt zu haben. Natürlich inspiriert durch die Lektüre von anderen Wissenschaftlern. Allerdings sind diese Gedanken im Allgemeinen nicht notwendigerweise wahr oder falsch, eben wahrheitsfähig. Hier auch mit Rekurs auf den Philosophen Marcus Gabriel, ein prominenter Vertreter des neuen Realismus, dessen Überlegungen über die KI eine Inspirationsquelle für entscheidende Ansichten in diesem Essay bilden, sofern ich ihn dann richtig verstanden habe. Bezüglich des soeben beschriebenen, auch sein Verweis auf Ludwig Wittgensteins begriffliche Festsetzungen von Gedanken, die nicht wahrheitsfähig, sondern notwendigerweise wahr, Tautologien oder notwendigerweise falsch sind, Kontradiktionen. Ein Beispiel für eine Tautologie wäre der notwendigerweise wahre Gedanke, also hier ein Beispiel, dass die Farbe grün eben grün ist, die Kontradiktion der Gedanke, dass die Farbe grün nicht grün ist. Jetzt hier ist offensichtliches, triviales Beispiel. Um wieder die KI zum Handlungsgegenstand der folgenden Zeilen zu machen, möchte ich betonen, dass es sich hier um wahrheitsfähige Gedanken über eine kompositorische KI handelt, die sich in meinen Vorkenntnissen, unter anderem mein aktuelles Studium sowie entsprechende Lektüre, meinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen sowie den resultierenden Schlussfolgerungen innerhalb des thematischen Rahmens gründen. Bedacht darauf, mögliche gedankliche Irrwege auszuschließen und die verschiedenen gängigen Einstellungen zu diesem Thema einzubeziehen und gegebenenfalls zu korrigieren. Auch wenn ich mich in manchen Themenbereichen womöglich zu lange aufhalte, wie gerade hier im philosophischen und psychologischen Rahmen, würde ich es als gewissermaßen notwendig ansehen, dass so einen thematischen sowie rhetorischen Versuch zu wagen, um eine Gegenbewegung, um hier eine sanfte Formulierung zu wählen, zu den gängigen Konzepten von Film und Fernsehen vorzuschlagen. Wobei es natürlich auch neutrale und gut recherchierte Sichtweisen diesbezüglich gibt. Denn das, was mancherorts über die KI gesagt oder spekuliert wird, ist nicht gerade auf logische Denkvorgänge zurückzuführen, sondern zeigt eher einen Spagat zwischen Kommerzwahn und Science-Fiction-Faszination in Filmen sowie auch einigen verirrten Meinungen von vermeintlichen Experten in Dokumentarfilmen, Talkshows und ähnlich gearteten medialen Aufbereitungen. Letzteres erfuhr ich bei der Recherche zu dem KI-Projekt Beethoven X, bei dem in einer Auswahl von häufig gelesenen Artikeln, beziehungsweise ganz oben im Google-Ranking angesiedelt, eine meiner Meinung nach verklärte Sicht auf KI präferiert und vorgestellt wird. Und allein die Tatsache, dass in der KI mancherorts etwas gesehen wird, das uns entweder zu etwas wie einem Weltfrieden, einer nahenden Unsterblichkeit der Menschheit oder eben zu einer kompletten Ausrottung dieser führt und dann auch noch alle Möglichkeiten medialen Hype erfahren und durch eine etwas bedenklich große Anhängerschaft gebildet werden, frage ich mich, ob so etwas wie logisches und rational bedachtes Denken diesbezüglich heutzutage nur noch als eine unnötige Vornehmheit von privilegierten Personen angesehen wird oder doch als das, was es eigentlich sein soll. Um jetzt hier etwas provokativ zu formulieren. Mit diesem kurzen Essay möchte ich einen Einblick geben. Einen Einblick in maßgebliche, unter anderem problematische Bereiche der Auffassung hinsichtlich KI-gestützter Tätigkeiten, hier spezifisch in der musikalischen Kompositionspraxis. Die KI als der etwas andere Komponist sozusagen. Um die Thematik nun weiterzuführen, sei das kritisch zu betrachtende Feld des KI-Hypes, vor allem beim jüngeren Publikum zu beobachten, einhergehend mit einer verklärten Faszination, welche der KI und spezifisch der KI als Kompositionsstütze bzw. Inspirationsquelle oder gar als autonomer Komponist entgegengebracht wird. Wurde der Einsatz einer KI bei monotoner Routinearbeit, wie sie beispielsweise häufig in größeren Fabriken auszuführen ist, noch unter anderem damit begründet, dass entsprechende Aufgaben nicht an das gesamte Potenzial eines menschlichen Geistes gebunden sind und es doch auch die Tätigkeiten mit mehr kreativer bzw. kognitiver Anstrengung sind, die den Menschen als passenden Ausführenden sehen, so wird das Weiterführen einer solchen Argumentationskette bei eben diesen zuletzt genannten Arbeiten und hier konkret die des Komponierens schwieriger. Das Komponieren von Musik mit seinen mentalen Anstrengungen sowie die Auswirkungen einer Veröffentlichung im gesamten Wirkungsgefüge ist zusammen mit Schöpfungen in anderen Kunstbereichen eine Angelegenheit, die maßgeblichen Einfluss auf das generelle Selbstbildverständnis der menschlichen Spezies hat. In der musikalischen Kompositionspraxis kann der Komponist einen Ausdruck von sich selbst geben. Er gibt dem Publikum ein Produkt seines kreativen Geistes, das mehr oder weniger stark ausgeprägt an bestimmte persönliche und allgemein historische Umstände gebunden ist. Schlussendlich etwas, womit sich der Hörer dieser Musik persönlich identifizieren kann. Inwiefern sich der weitere Verlauf unserer Spezies zeigen wird, wenn in der Mainstream-Musik aktueller Zeit ein Großteil der Musikschaffung durch KI entsteht, indem sie als helfende Inspirationsquelle dient oder durch sie doch ein komplett autonomes Machwerk entsteht, ist natürlich nicht genau vorzuzeichnen. Und unter Umständen müsste man für eine tiefergehende Forschung diesbezüglich noch andere Wissenschaftsbereiche einbeziehen. Ich persönlich kann mit meinem bisherigen Kenntnisstand innerhalb der Musikwissenschaft nur eine grob umrissene These formulieren, die jedoch einen weitgreifenden Einfluss einer künstlerischen KI als zunächst kritisches Gefahrenfeld betrachtet und sich von dem Faszinationshype mit all seinen spekulativ-utopischen Überlegungen distanziert und auch die Notwendigkeit sieht, gegen solch einen Hype im Notfall vorzugehen. Wobei entsprechende Gegenmaßnahmen meiner Meinung nach schon heutzutage angebracht und notwendig wären. Als Ausgangspunkt sei hier ein Zitat von dem Harvard-Professor Robert Levin genannt, welches als Kommentar zum bereits erwähnten Beethoven-X-Projekt zu verstehen ist, bei dem er auch entscheidend mitwirkte. Ich zitiere: Kunst, künstlich, wird dem Natürlichen entgegengesetzt. Beide Denkprozesse möchten ein Stück Realität schildern. Man kann sagen, der Computer macht es nach Algorithmen. Ja, aber der Mensch macht es auch aufgrund von Erfahrung und Ausbildung. Sie sind nicht unbedingt so weit voneinander entfernt. Das Resultat ist zwangsläufig von der Qualität der Eingabe abhängig. Zitat Ende. Abgesehen von dem letzten Satz dieses Zitats, dessen Aussage recht trivial scheint, kann ich Professor Levins anderen Worten eher weniger zustimmen. Zunächst spricht er beide Standpunkte an, das Natürliche und das Künstliche, und verknüpft den Begriff des Denkprozesses eben auch mit diesen beiden Positionen. Welche genaue Auffassung der einzelne Mensch von einer KI hat und ob er dieser auch Merkmale wie die des Denkens, des Wahrnehmens oder auch des Findens von Ideen zuschreibt, mag individuell verschieden sein. Allerdings folge ich bei meiner begrifflichen Einordnung dem Weg Markus Gabriels und des neuen Realismus, wobei dort höchstens von einem Nachbilden bzw. vom Modell eines menschlichen Denkprozesses die Rede ist und das reine Denken eines menschlichen Geistes nicht mit den Vorgängen einer KI direkt verglichen werden sollte. Außerdem sehe ich wohl einen größeren Unterschied zwischen Computeralgorithmen und der Ausbildung bzw. der Erfahrungen bei menschlichen Lernprozessen, als es bei dem Zitat den Anschein macht. Ohne mit spezifischem psychologischem Fachwissen auszukommen, sehe ich dennoch bei der menschlichen Ausbildung die Wichtigkeit einer entsprechenden zwischenmenschlichen und emotionalen Komponente. Angehende Musiker aus aller Welt bewerben sich beispielsweise an der Hochschule für Musik Karlsruhe hauptsächlich wegen dem internationalen Ansehen und vor allem auch aufgrund der Qualität der einzelnen Instrumentallehrer. Das Zwischenmenschliche, sei es im Einzel- oder Gruppenunterricht, sowie die eigene Befindlichkeit, ein permanentes Hintergrundrauschen des Gesamtorganismus, welches sich an die verschiedensten Erfahrungen bindet, sind es, die bei den entscheidenden mentalen Vorgängen eines Menschen eine sehr wichtige Rolle spielen und welche sich somit grundlegend von den Algorithmen einer KI unterscheiden. Somit war ich durchaus überrascht, solch eine KI-bejahende Position selbst in Harvard-Kreisen vorzufinden. Aber dies verdeutlicht nunmehr das, worauf ich hinaus möchte. Seit den Anfängen des menschlichen Musizierens und Komponierens versteht sich der Mensch mitunter als kreatives Wesen und die Arbeit entscheidender menschlicher Komponisten prägten das kulturelle Erbe, welches wir heute so detailliert und wissenschaftlich sorgfältig aufbereitet vorfinden dürfen. Ebenso kann der unter anderem als abstrakt zu begreifende Austausch von Komponist und Hörer durch die Musik entstehen. Zudem kann das Wissen um einen menschlichen Komponisten hinter der Musik ein Inspirationsmoment erzeugen, welches mit einer KI als Komponist womöglich nur anders geartet greifbar wird. Dies darf nicht unterschätzt werden. Natürlich ist die emotionale Annäherung an den Komponisten individuell verschieden. Und ein Informatikstudent beispielsweise, der sich mit Begeisterung schwerpunktmäßig einer KI widmet, würde womöglich ein Projekt wie Beethoven X anders einordnen, wie ein Musikwissenschaftler, der sich von Biografien menschlicher Komponisten und einer Liebe zu früheren Traditionen inspirieren lässt. Somit kann die Konklusion folgen, dass sich im Bereich der künstlerischen, kompositorischen Tätigkeiten einer KI gewisse Sachverhalte grundlegend verschieden auffassen lassen und verstanden werden können. Eben auch abhängig davon, wie sehr man den hier formulierten Thesen folgen bzw. nicht folgen möchte und wie sehr man die Errungenschaft der KI, wenn man es so nennen kann, an die Entwicklung bzw. den Fortschritt der menschlichen Spezies koppeln möchte. Zu beachten ist jedoch, und dies scheint womöglich auch trivial, dass der menschliche Geist und seine Möglichkeiten bei musikalischen Schaffensprozessen nicht durch die KI-Faszination geblendet werden darf und dass Höhepunkte kreativer Arbeit bereits in vergangenen Jahrhunderten einen beachtlichen Reichtum an kompositorischer Raffinesse aufgewiesen haben und eben solch ein Potenzial auch in heutiger Zeit und in Menschen gesehen werden darf und meiner Meinung nach auch sollte. Also, das war's auch mit diesem Wortbeitrag. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Auch wenn jetzt dieser Beitrag und das Vorlesen von diesem Text etwas länger dauerte als eigentlich gedacht, möchte ich jetzt doch noch zumindest zum Abschluss einen Track vorspielen. Für beide Tracks reicht leider die Zeit nicht mehr innerhalb dieser einstündigen Sendung. Deswegen habe ich mich für den einen Track aus dem zukünftigen Album entschieden. Der Titel Onyx aus der Gemstone EP wird jetzt hier nicht mehr gespielt, aber in wenigen Tagen, also am 22.09., habt ihr die Möglichkeit, dem nachzukommen und das nachzuholen auf Spotify, Soundcloud, YouTube und Co. Und als letzten Track jetzt möchte ich eben einen Track aus dem zukünftigen Album, was vermutlich nach der Gemstone EP dann veröffentlicht wird, ein paar Wochen oder auch Monate später. Und der Titel des Tracks, also die Gedanken, die ich mir bisher gemacht habe, waren die, dass ich ihn Fountain of Youth genannt habe, also Jungbrunnen zu Deutsch, was dann auch im Kontext der ganzen Albumsthematik mehr Sinn macht, aber das wäre dann eventuell vielleicht in einer weiteren oder anderen Sendung besser aufgehoben, das weiter zu erörtern. Nun also noch viel Spaß mit diesem Track und ich wünsche euch Zuhörern alles Gute, ich bedanke mich fürs Zuhören, das war's vom vollen Revenge Angel und bis dann, einen schönen Abend noch.